ich suche im Leben immer wieder ein bisschen das Extravagante, das Komische. Ich versuche immer wieder, mein eigenes Leben auch als Comedy zu sehen. Ohne Humor könnte ich, glaube ich, gar nicht existieren.
Willkommen in Folge 113 von Die Sucht zu sehen, dem Griesebach-Podcast. Alle zwei Wochen sprechen wir hier mit Menschen, die etwas in der Kunst oder über sie zu sagen haben. Diese Woche zu Gast ist der Schweizer Filmregisseur Oliver Ries. Soeben ist sein neuer Film in den Kinos angelaufen. Er heißt Hashtag Schwarze Schafe und ist eine Underdog-Komödie. Genauer gesagt ein Sequel, denn 2006 lief bereits erfolgreich der erste Teil Schwarze Schafe. Damals wie heute besteht der Cast aus Deutschlands erster Schauspielriege. Jelle Hase, Jule Böwe, Marc Hosemann, Frederik Lau. Sie alle spielen hier Menschen, die normalerweise keine Filmhelden sind, sondern sich eher am Rande der Gesellschaft entlanghangeln. Und dann ist da natürlich noch die Stadt Berlin, in der sie alle wohnen und die hier fast so wichtig ist wie ein eigener Filmcharakter. Und wir freuen uns sehr, dass Oliver Ries heute bei uns ist, um uns davon zu erzählen. Und bitteschön. Herzlich willkommen bei Die Sucht zu sehen, lieber Oliver Ries. Oder Riss? Nein, Ries, oder?
Ja, das ist Ries, genau, mit dem ausgezogenen I. Das fällt mir als Schweizer auch einfach, alles ein bisschen auszuziehen. So.
Genau, wir haben es gerade schon gehört, weil du es gesagt hast, aber weil man es auch natürlich ein bisschen an deinem Dialekt hört. Du bist aus der Schweiz, aber schon lange in Berlin. Nämlich wie lang?
Ich bin jetzt etwa 20 Jahre, ganz genau weiß ich es nicht, aber ungefähr 20 Jahre. Es war auch immer so ein bisschen on und off. Ich habe eine längere Zeit so zwischen Zürich, Barcelona und dann auch Berlin gelebt. Also vorwiegend zuerst in Barcelona, dann immer mehr Berlin, Barcelona und Zürich.
Und dann war Berlin so viel schöner als Barcelona?
Irgendwann ist Barcelona weggekippt. Ja, es war für mich arbeitstechnisch letztendlich nicht so spannend, in Katalonien zu bleiben als Schweizer Filmemacher. Ich habe zwar meinen ersten Film tatsächlich bei Barcelona in der Umgebung gedreht. Das war damals noch mit einer deutschen Besetzung eigentlich. Das war aber auch Robert Stadlober, Mina Tander, Biro Lünel, der Hauptdarsteller von Gegen die Wand, der gestorben ist mittlerweile. Da haben wir in der Gegend gedreht, ich wollte den Film in Spanien auch rausbringen. Das hat aber nicht funktioniert, weil für die Spanier war das einfach irgendwie strange, was da ein Schweizer mit deutschen Schauspielern nach Spanien kommt. Und die Katalanen sowieso noch mit ihrem doch sehr starken Nationalismus. Also ich musste irgendwann dann von dieser schönen Stadt Barcelona ein bisschen loslassen. Und dann ist es immer mehr Berlin geworden, was aber auch gut ist.
Wie war dann der Übergang? Sicherlich bist du hier wie jeder Zugereiste ganz herzlich und mit offenen Armen empfangen worden, oder?
Nee, das fand ich tatsächlich so. Also was ich in Berlin immer wahnsinnig toll fand, ist, dass man als Schweizer einfach wahnsinnig gut ankommt in dieser Stadt. Guck an. Also bei den Ostdeutschen sowieso, die Ostdeutschen haben einfach ein großes Herzchen für Schweizer, aber eigentlich auch bei den Westdeutschen, dass das so... Und so, dass sie das irgendwie niedlich finden, wenn ein Schweizer kommt. Und ich hab mich wirklich immer sehr willkommen gefühlt in der Stadt. Ja.
Ich habe gelesen, ein Zitat von dir: Ich verliebte mich in ihre Schmuddeligkeit, ihre Faulheit, ihre Rotzigkeit, ihre Hässlichkeit. So hast du die Berliner mal beschrieben. Ist das immer noch das, was du an denen so liebenswert findest? Oder ist da noch was dazugekommen oder hat sich das relativiert?
Ich weiß jetzt nicht mehr genau, das ist, glaube ich, schon eine Weile her, wo ich das mal gesagt habe. Das ist, glaube ich, wirklich ein älteres Interview. Oh, was liebe ich heute noch an der Stadt? Ich glaube nach wie vor so ein bisschen die Rotzigkeit, die Direktheit, die mir gleichermaßen auch aber auf den Nerv geht immer wieder. Also es ist so ein bisschen eine Hassliebe. Aber für mich so ein bisschen dieses Unperfekte und Unstetige dieser Stadt und dieser latente Versuch, doch irgendwie eine internationale Metropole sein zu wollen. Aber eigentlich ist Berlin in meinen Augen immer noch eigentlich eher ein sozialistischer Bauernhof geblieben. Und da bin ich so immer so zwischen, geht mir je nach meiner Laune einen Tag auf den Nerv und am anderen Tag liebe ich es wieder. So.
Ich
beharre so auf dem Punkt, weil zwei sehr wichtige Filme von dir, ein älterer und jetzt der zweite Teil, der bald erscheint, hängen sehr mit Berlin zusammen. Deswegen frage ich dich so nach der Stadt. Aber bevor wir da näher darauf zu sprechen kommen, du bist einer der berühmtesten Filmregisseure der Schweiz. Erzählst du uns, wie und warum du überhaupt Filmregisseur geworden bist? Weil du warst, glaube ich, vorher, hattest du mindestens zwei andere Berufe, oder?
Ja, ich habe einige andere Sachen vorher gemacht. Also ich bin eigentlich ursprünglich ausgebildeter Grafiker und habe damals in den 90er Jahren in der Werbung in Zürich gearbeitet und eigentlich recht früh schon relativ gut Geld verdient. In der Zeit lief die Werbung einfach wahnsinnig gut. Es hat mich aber langfristig wirklich nicht glücklich gemacht. Sogar sehr unglücklich gemacht. Also ich bin irgendwie, merkt, ich werde eigentlich zynisch und die ganze Werbewelt geht mir gegen den Strich. Und bin dann kurzerhand, habe ich mich entschieden, dass ich jetzt irgendwie Sozialarbeiter sein will und habe eine kurze Ausbildung gemacht, um alte sterbende Menschen zu pflegen und habe dann etwa 2 Jahre lang in Zürich wirklich eigentlich Leute mehr oder weniger ein bisschen in den Tod begleitet, sie unterhalten, betreut, in ihren Wohnungen besucht. Und ich habe in dieser Zeit, habe ich wahnsinnig viel für mich so rausgefunden, was für mich so Essenzen vom Leben sind, wie dass mich Menschen sehr interessieren, dass mich Geschichten sehr interessieren, und bin dann eigentlich darauf gekommen, dass ich Filmemacher werden will. Eher relativ spät, oder? Also viele finden das ja schon mit 18, 19, 20 raus. Bei mir war das eher dann so Mitte, gegen Ende 20.
Okay. Ich habe auch gelesen, du hast mit künstlerischen, das steht in Wikipedia über dich, mit künstlerischen Videoarbeiten für Techno-Partys erste Filmerfahrung gemacht. Was bedeutet das? Also du bist auf Techno-Partys gewesen und hast irgendwann die Kamera mitgenommen oder wie?
Nein, also ich bin sehr intensiv in der frühen Techno-Bewegung, da bin ich sehr eingestiegen. Komme selber von, ich habe früher sehr lange eine Punk-Rock-Band gehabt und habe gesungen in der Band, und wir sind dann aber alle so ein bisschen transformiert ins Techno rein, und mich hat diese Welt einfach sehr fasziniert. Das waren damals aber vorwiegend eher noch illegale Clubs und die Kommerzialisierung hat da noch nicht so stark gefunden, aber sehr künstlerisch, sehr kreativ. Und nee, ich habe dann einfach so Video-Installationen meistens gemacht, die dann groß dann Partys projiziert wurden, und sehr experimentelle, spielerische Sachen. Ja.
Und da bist du dann so langsam reingerutscht oder hast gemerkt, oh, das, da möchte ich weitermachen, oder?
Ja, ich glaube, es wurde dann immer stärker. Also ich meine, das Bedürfnis, richtig Kino zu machen, das war schon früher da, aber das ist halt ein langer Kampf, bis man dann, vor allem wenn man keine Filmschule gemacht hat, ich war damals auch so ein überzeugter Autodidakt, ich wollte an keine Schule, ich war ein großer Fan von Rainer Werner Fassbinder zum Beispiel und von anderen Regisseuren, die Schulen verabscheut haben. Und habe dann halt sehr so eigenwillig meinen Weg gesucht, und das dauert halt. Also ich musste dann erstmal mit einem Kurzfilm einen wichtigeren Preis gewinnen, habe dann Locarno gewonnen mit bester Kurzfilm, und dann wurde ich so langsam etwas ernster genommen als Filmemacher und konnte dann eben diesen ersten Kinofilm machen, der dann in Barcelona stattgefunden hat.
Und der gleich so richtig starbesetzt war, oder? Hast du vorhin schon kurz erzählt?
Ja.
Für den ersten Kinofilm? Nicht schlecht.
Ja, ich hatte Lust, an diese Schauspieler ranzukommen, ja. Ja.
Du drehst Filme in unterschiedlichen Genres. Mit was für Filmen bist du groß geworden? Was hat dich beeinflusst? Oder wer?
Ja, also ich meine, groß geworden bin ich ja eher so mit Biene Maya und so.
Also, ah ja? Ja,
ich glaub, nein, aber später, ich glaube, für mich gab es ein paar, glaube ich, sehr prägende Regisseure, und das würde man vielleicht gar nicht denken, wenn man bedenkt, dass ich schon sehr viel Komödie jetzt gemacht habe, aber es sind wirklich, Andrei Tarkovsky war für mich wahnsinnig wichtig kennenzulernen. Michelangelo Antonioni ist für mich vielleicht fast mein größter Held. Ich war ein großer Freund von Polanski. Und dann natürlich aber auch von den ganzen Amerikanern, ein Riesenfan von dem Independent-Kino, dem amerikanischen aus den 70ern. Auch so John Cassavetes war für mich, glaube ich, sehr wichtig. So, also schon Arthouse, schon große Arthouse-Regisseure.
Mhm. Dein bisher berühmtester Film ist wohl der Film Schwarze Schafe, der ist aus dem Jahr 2006. ich glaube, bei Wikipedia war das auch, da habe ich die Zusammenfassung gelesen. Der Film handelt von Berlinern mit Geldproblemen. Das fand ich lustig, weil man sich einerseits sofort irgendwie was drunter vorstellen kann, aber andererseits ist es natürlich nicht sehr konkret. Ja? Möchtest du nochmal erzählen, wovon er handelt?
Also eigentlich, das ist ein bisschen vereinfacht gesagt. Letztendlich haben wir uns drehbuchtechnisch entschieden, dass einfach alle Figuren tatsächlich auch materielle Probleme haben, die sie bewältigen wollen. Aber eigentlich ging es mir darum, einfach so eine Schau zu machen von so Berliner Misfits einfach. Also irgendwie Leute, die in dieser Gesellschaft nicht so reinpassen, nicht klarkommen. Und ich einfach sehr, sehr viele wahnsinnig amüsante Erlebnisse hatte halt in meinen im Nachtleben, aber auch tagtäglich mit Leuten, mit Freunden, mit Menschen, die ich beobachtet habe, mit Artikeln, die ich in der BZ gelesen habe, die einfach so grotesk waren, dass wir einfach fanden, wir wollen jetzt mal eine Berliner schwarze Schafe Comedy machen. Und ja, die Figuren haben alle materielle Probleme und versuchen die irgendwie zu fixen. Letztendlich versuche ich mich sehr über Egoismus eigentlich lustig zu machen und so das Treiben, also wie Menschen einfach etwas hinterherrennen, was sie vielleicht aber letztendlich gar nicht brauchen. Also es sind dann auch diese Figuren, die kriegen das alle nicht, was sie sich wünschen. Eben da ist zum Beispiel ein, haben wir von Marc Hosemann gespieltes Handmodel, das sich, weil er dringend an Geld rankommen muss, um eine Frau, in die er verliebt ist, zu überzeugen, sich entscheidet, seine Hand abzuhacken, um einen Versicherungsbetrug zu machen und so weiter und so fort. Und das sind aber alles Stories, also die tatsächlich ich ähnliche oder sogar dieselben in Zeitungsartikeln auch aufgeschnappt habe und da verarbeitet habe, ja.
Der Film war sowohl ein Festivalhit als auch ein Kritikerliebling. Ja, ein Kritiker hat Schwarze Schafe den treffendsten und gleichzeitig unfairsten Berlin-Film der vergangenen Jahre genannt. Ein bösartiges und dabei doch liebevolles Machwerk, das den Berlinern zeigt, wie er ist, vom Satanisten über den Alki-Ossi bis zur hormonhörigen Jungtürkengang. Sprich, alle möglichen Subkulturen, schräge Typen und hoffnungslose Verlierer. Was gefällt dir so gut an diesen Milieus? Warum bleibst du da hängen? Und wie kommst du mit ihnen in Berührung? Oder ist es, wie du gerade gesagt hast, vor allem, du liest über sie in Boulevardzeitungen oder wohnen die auch neben dir vielleicht?
Also mittlerweile lebe ich ja in Charlottenburg in einer sehr gut bürgerlichen Gegend, aber ich habe eben gute 15 Jahre inmitten Kreuzberg 36 gelebt und ich glaube schon, mich ziehen so Figuren auch an. Ich setze mich auch gerne in Kneipen rein und beginne mit irgendwelchen Leuten am Stammtisch irgendwelche Gespräche oder so. Also es ist schon, dass vieles ist gelebt. Ich verarbeite aber auch teils komische Sachen, die mir selber passieren und gebe das anderen Figuren einfach an die Hand. Also ich suche im Leben immer wieder ein bisschen das Extravagante, aber auch wirklich halt das Komische. Ich versuche immer wieder mein eigenes Leben auch als Comedy zu sehen, weil es tut mir wahnsinnig gut, wenn ich auch mein eigenes Leben nicht allzu ernst nehmen muss. Und darum ist so mein Blickwinkel auch auf andere meistens halt ein sehr gerne ein komödiantischer. Und ich finde das meistens, ich versuche das eigentlich nicht bösartig zu machen, sondern eigentlich wirklich, ich glaube, liebevoll. Also auch wenn den Figuren teils böse und harte Sachen passieren, aber ich versuche die eigentlich herzhaft zu begleiten, also wirklich nicht zynisch. Aber es ist schon ein bisschen mein Lebensmotto. Also ohne Humor könnte ich, glaube ich, gar nicht existieren.
Jetzt hat in wenigen Tagen der zweite Teil von Schwarze Schafe Premiere, und zwar auf dem Münchner Filmfest. Du kannst wahrscheinlich jetzt noch gar nicht so wahnsinnig viel darüber sagen, weil das ist die Weltpremiere, aber vielleicht so ein bisschen allgemeiner, worin unterscheiden sich die beiden Teile und warum war ein zweiter Teil unumgänglich?
Ja, also es war unumgänglich, das ist eine gute Frage. Also ich habe sehr, sehr lange gefunden, also der erste Teil, der war wirklich schon, ist ja eigentlich zum Kultfilm avanciert. Also es gibt wirklich viele, viele Leute, die sagen, das ist mein Lieblingsfilm. Also es gibt sogar Leute, die haben mir gesagt, ich habe meine Kinder nach Figuren von deinem Film getauft und so. Also es ist schon so ein bisschen heißes Eisen, sich an sowas nochmal zu versuchen, weil man kann ja eigentlich fast nur verlieren. Irgendwann überkam es mich dann aber trotzdem, weil ich dann einfach gedacht habe, wie würde es denn diesen Figuren von damals, also eben, die sind ja schon fast vor 20 Jahren, hat das in 18 Jahren hat das in Berlin gespielt, wie würden diese Figuren damals den heutigen brandaktuellen Themen begegnen?
Gendern.
Gender, Cancel Culture, Me Too, sehr stark aber Klimawandel. Also ich habe auch immer mehr es schon lustig gefunden, einfach wie unfähig wir eigentlich alle sind, wie wirklich mit Klimawandel umzugehen. Und so die Frage, ist es jetzt okay, wenn ich einmal die Woche Fleisch esse, oder gehe ich lieber einmal in der Woche mit dem Flugzeug irgendwie nach Südamerika in Urlaub, oder ist beides nicht okay? Und so diese ganze Unbeholfenheit habe ich dann gefunden, würde ich gerne über meine guten alten schwarzen Schafe rüberstülpen, die eigentlich damals schon von der Welt überfordert waren und jetzt natürlich noch viel überforderter sind, so mit den aktuellen Fragen der Zeit.
Und bist du sehr aufgeregt vor Donnerstag, wenn er anläuft?
Ja, also eben Donnerstag, München Filmfest, Abschlussveranstaltung, Weltpremiere für uns. Ich bin auf jeden Fall aufgeregt, aber bei mir passiert das meistens, die Aufregung erst relativ immer knapp bevor etwas. Ja. Also ich merke es die Tage vorher nur so ein bisschen.
Ja.
Ich weiß, es ist ausverkauft, was gut ist, und ich bin eigentlich groß und ganz guter Dinge, also ich gehe das jetzt mal positiv an, aber natürlich neugierig irgendwie, wie kommt es denn letztendlich an?
Ja, es ist ja auch fürs Kino gar keine so einfache Phase.
Nein, es ist für das Kino gar keine einfache Phase. Also ich weiß es ja auch, weil wir haben ja einen Filmverleih, die Port-au-Prince Pictures. Und wir haben dann natürlich seit Corona extreme Einschläge erlebt. Also Corona ging dann halt gar nichts mehr. Und nach Corona hat sich da die ganze Kinowelt nur so langsam erholt. Jetzt gibt's wieder vereinzelt, dass einige Filme wirklich einschlagen. Aber es sind halt wirklich nur noch sehr wenige. Also es sind dann entweder wirklich die ganz großen kommerziellen oder irgendwelche wirklich Arthouse-Großerfolge oder mal hier und da eben auch eine Komödie oder so, die irgendwie einen Zeitgeist oder irgendwie einfach die Lust der Leute treffen kann. Aber also wir erleben es schon so, dass von 5 Filmen, die wir rausbringen, einer kommerziell funktioniert und man kann dann froh sein, wenn der wirklich relativ gut funktioniert. Und manchmal können wir es gar nicht so voraussehen, was wirklich geht und was nicht. Also es ist schon tough geworden, ja.
Du drehst wieder mit den ganz großen Stars, auch des kommerziellen Kinos. Das sind Jelle Haase, Frederik Lau, Jule Böwe und Marc Hosemann. Du bist auch ein Regisseur, der die Leute wieder und wieder und wieder besetzt, richtig?
Ja.
Der einfach seine Lieblinge hat und mit denen,
Zumindest für Comedy. So, also ich meine, Jule Böwe und Marc Hosemann, würde ich jetzt auch einfach sagen, sind zwei der wirklich besten Schauspieler, die wir in diesem Land haben, und die eben wirklich auch lustig können. Und ich glaube wirklich eben, dass lustig spielen können ist eine der größten Künste. Also ich glaube sowieso einfach, Comedy ist ein wahnsinnig schwieriges, tricky Genre. Und ich kann mich halt einfach ab Marc und auch ab Jule wahnsinnig gut amüsieren. Und wir sind schon sehr, sehr lange befreundet. Also mit Jule Böwe sehr, sehr lange, mit Marc aber auch. Also seit dem ersten Schwarze Schafe. Das finde ich schon schön, immer wieder Menschen anzutreffen. Ich bin schon relativ familiär. Also auch was das Team anbelangt, hole ich Leute gerne wieder ins Team rein, die, wenn es das letzte Mal gut war. So.
Ja, und du schaffst es ja offenbar auch, dass sie dann eben auch kommen, ja? Also wollen tun das ja vielleicht einige, aber bei dir kommen sie immer wieder.
Ja, manchmal muss ich auch an ihnen scharren. Also es ist schon nicht immer selbstverständlich. Es hängt natürlich schon sehr davon ab, ob sie die Rolle anspricht. Also jetzt zum Beispiel Marc Hosemann, dem wollte ich eigentlich eine andere Rolle geben, jetzt im neuen Schwarze Schafe, und die Rolle wollte er nicht.
Sag mal kurz, das ist nämlich sehr lustig, was er da für eine Rolle spielt.
Ja, also die er jetzt wirklich spielt oder die er
spielen soll? Die er jetzt wirklich spielt? Also,
jetzt spielt er einen tschechischen Kleindealer mit
langen Haaren.
Mit langen Haaren und Spinnentattoos im Gesicht, genau. Und das fand er super. Er hat dann immer gefunden, ich will einen tschechischen Kleindealer spielen. Da habe ich gesagt, Marc, das geht nicht, das ist ein Tscheche. Und ich habe schon einen Tscheche gecastet dafür. Und dann hat er, nee, ich will nicht. Hat er darauf beharrt. Und irgendwann hat er sogar noch tschechisch-deutschen Akzent bei einem Tschechen eingeübt. Und dann irgendwann habe ich gefunden, ich muss ihm die Rolle geben. Und es hat sich auch gelohnt. Es ist wahnsinnig lustig.
Ja. Jetzt haben wir über deine Arbeit als Regisseur gesprochen und auch als Du hast einen Filmverleih, also wie nennt man den Job dazu? Filmverleih.
Es ist gegründet eigentlich auf der Produktionsfirma, die Port-au-Prince Films. Die Port-au-Prince habe ich damals eigentlich gegründet nach Schwarze Schafe, weil wir eigentlich sowas wie ein Gefäß gebraucht haben und dann auch quasi einen Verleih. Wir haben das damals auch im Eigenverleih rausgebracht, obwohl wir keine Ahnung hatten, aber es lief erstaunlich gut. Also wir haben auch gut 100.000 Zuschauer gemacht damals, was für einen Independent-Film eigentlich toll war.
Ja.
Und dann ist daraus dann halt später auch der Verleih entstanden und das führt jetzt aber vor allem meine Kollegen Jan Krüger und die Roche, die eigentlich die Produktion übernommen haben und auch den Verleih. Ich bin eher so ein bisschen der kreative Derwisch, der manchmal ein bisschen reinredet irgendwie und Kreative zusammenbringt und so ein bisschen Creative Producing auch betreibt.
Okay. Man würde ja denken, das ist nun echt abendfüllend, aber du machst auch noch andere Sachen. Du hast nämlich einen Verein gegründet namens LOA. Erzähl mal davon.
Ja, die LOA habe ich vor etwa 4 Jahren gegründet, genau. Und es ging mir eigentlich darum, dass ich das Bedürfnis hatte, jungen Menschen etwas Unterstützung zu geben, weil ich einfach gerade in Kreuzberg, Neukölln etc. einfach schon sehr oft Kids sehe, so 12, 13, 14, 15-Jährige, wo ich finde, die kippen schon sehr schnell in etwas rein, wo das Leben dann vielleicht und der Zug dann auch abgefahren ist. Ich meine jetzt gar nicht nur kriminell, aber auch einfach mit sturen Weltsichten, mit eindimensionalen Vorstellungen vom Leben, mit vor allem desillusionierten Vorstellungen schon. Und das hat mich irgendwie beschäftigt. Und dann habe ich mir Leute gesucht, also vor allem einen Kopf, der sehr guten Sozialarbeiter ist und der quasi eigene System entwickelt hat, jungen Leuten bei der Identitätsfindung zu helfen, sie zu unterstützen. Also wir machen Workshops, wir laden die Wochenende in irgendwelche Seehäuser rein oder gehen auch direkt an die Schulen, reden mit den Kids, machen für Girls, auch Teenager Girls, irgendwie einfach, was ist Frau sein, Workshops, haben Straßenfeste veranstaltet mit Kids und so. Und es geht eigentlich sehr stark um auch das Erkennen, was sind ihre Bedürfnisse und wie geht man mit diesen Bedürfnissen um, wie kann man die realisieren.
Bitter nötig bestimmt in Berlin, ja.
Absolut, ja.
Und du hast aber noch mehr Initiativen. Du hast eine Initiative, die sich um Obdachlose kümmert.
Ja, genau. Das ist jetzt wirklich was sehr Neues, was ich mir ausgedacht habe. Und zwar, wie wäre es, wenn Geflüchtete für Obdachlose kochen würden? Es ging mir schon auch ein bisschen Gegenwehr auf AfD-Argumente von wegen, wir können uns die Geflüchteten nicht leisten. Irgendwie können ja nicht mal uns um unsere Obdachlosen kümmern, wo ich gefunden habe, nee, unsere Geflüchteten kümmern sich um die Obdachlosen. Ja, wir haben da mit dem Kreuzberger Himmel, das ist ein Restaurant, ein Geflüchteten-Restaurant an der Yorkstraße, haben eine Kooperation, wo ich jetzt monatlich einfach 400 Essensportionen mit ihnen zubereite und an Ausgabestellen von Obdachlosen mir einfach besseres Essen rausliefern. Und das ist wirklich Win-Win, also weil die Geflüchteten fühlen sich einfach in einer verantwortungsvollen, guten Aufgabe aufgehoben und merken, hey, wir tun hier wirklich was Positives, wir können hier was bewirken, was denen wahnsinnig gut tut. Und die Obdachlosen sind happy um besseres Essen, ja, weil die kriegen halt auch fast immer nur ihre Suppen und ihre Bohnenpampe und so. Bei uns kriegen sie halt was Gutes und das machen wir jetzt jeden Monat. Und bis jetzt läuft das super an, ja. Schöne, cool. Sehr schöne Sache.
Könnt ihr auch Hilfe gebrauchen?
Soll sich jemand melden? Auf jeden Fall, ja. Also wir würden uns natürlich wahnsinnig freuen, weil ehrlich gesagt 400 Essen deckt lange nicht die Stadt ab irgendwie. Also die Nachfrage ist groß, die städtische Unterstützung ist nicht so wahnsinnig groß. Viele streichen sogar ihre Gelder und so. Also wir wissen auch von Suppenküchen, die im Moment gar keine Unterstützung mehr kriegen und nicht wissen, wie sie ihre Suppen noch kochen sollen. Also wenn jemand an der Idee Spaß haben sollte, würden wir uns wahnsinnig freuen, auf jeden Fall.
Habt ihr eine E-Mail-Adresse oder irgendwo, wo man sich, also einen Kontakt?
Ja, das ist also die LOA, L-O-A, -berlin.de, bei der könnte man zum Beispiel den Kontakt finden oder halt direkt über mich, Oliver Ries. Das ist die port-prince.de www.oliverhoffmann.de.
Super. Oliver, jetzt müssen wir einen Cut machen, denn jetzt kommen wir auf die beiden letzten Fragen, die wir hier jedem Gast stellen und dir eben auch, die jetzt wieder mit einem ganz anderen Thema überraschenderweise zu tun haben, nämlich mit Kunst, weil du bist sehr kunstinteressiert und hast doch bestimmt auch ein Lieblingsmuseum auf dieser Welt. Welches ist das und warum?
Ja, also ich hätte da jetzt wahrscheinlich schnell etwas sagen können, wie zum Beispiel das Guggenheim in Bilbao, was ich einfach wahnsinnig ein tolles Gebäude finde. Ich bin ein großer Fan vom MoMA natürlich in New York. Aber ich würde jetzt, glaube ich, lieber ein anderes Museum erwähnen, nämlich eins, was wahrscheinlich keiner der Zuhörer kennt. Da war ich gerade letzte Woche, das ist zum zweiten Mal, das ist in Essen. Das Soul of Africa Museum, das ist ein ganz kleines Museum, das Voodoo-Kunst ausstellt, also Voodoo-Skulpturen und Voodoo-andere Götzen etc., bis zu kleinen Särgen etc., also wirklich Voodoo-Art, und es ist ein wahnsinnig faszinierendes kleines Museum, also wenn irgendjemand mal in Essen ist, dann würde ich dort unbedingt vorbeigehen. Das ist der einzige Ethnologe, der sich in Deutschland wirklich mit Voodoo auskennt. Das ist ein älterer Herr, Henning Christoph, der einem dann die Führung macht und einem seine ganzen verrückten Geschichten, die er in Kongo, die er in Benin, in Haiti, in Brasilien, der war überall, erlebt hat. Und es könnte dann schon, das ist so ein Museum, wo man, glaube ich, nicht 10 Minuten alleine drin sein will, weil man merkt wirklich die Skulpturen, also da sind Geister in diesen Räumen, also da bin ich wirklich überzeugt so. Aber so mit der Führung von diesem Mann ist es hochspannend und wahnsinnig schöne Skulpturen auch, aber eben bis zu Totenschädeln von irgendwelchen kongolesischen Hexen, die dann zu Voodoo-Skulpturen umgebaut wurden. Also es ist schon ganz schön creepy auch, aber hochfaszinierend.
Glaubst du an Geister?
Auf jeden Fall, ja.
Ach so, ja. Auf jeden Fall sogar.
Bin überzeugt, ja.
Okay, lieber Oliver, letzte Frage. Wenn ich dir nun ein Kunstwerk schenken würde, du kannst dir jedes aussuchen auf dieser Welt, egal wo es jetzt ist und wem es gehört, ich gebe es dir. Welches wäre das?
Ja, also ich bin ein ganz großer Fan von Impressionisten und irgendwie jetzt einen schönen Manet oder einen schönen Monet würden mich sicher schon recht freuen, aber ich habe dann überlegt, am meisten freuen würde mich, glaube ich, wenn ich Garten der Lüste von Hieronymus Bosch bekommen würde. Okay. Das ist, glaube ich, ein Bild, das mich einfach, an dem ich mich nichts erzählen
viel
kann.
Viel zu gucken, ja.
Ja, endlos viel zu gucken, ja. Kann immer wieder von vorne anfangen. Das fände ich ganz toll.
Geht sehr das? Schön. Ja, super. Hat noch keiner gesagt, ist offenbar frei.
Sehr schön. Dann rufen wir mal den Prado an und sagen, die sollen das mal ein bisschen locker lassen.
Genau. Oliver, dann bleibt uns jetzt eigentlich nur noch mal den Starttermin deines neuen Films. Heißt ja Schwarze Schafe Teil 2 einfach, ja?
Er heißt Hashtag Schwarze Schafe. Wir nennen ihn nicht Teil 2, genau. Weil für das ist der erste Teil ein bisschen zu lange her. Also okay. Hashtag Schwarze Schafe.
Okay. Läuft an im Kino?
Am 17.07., also 17. Juli, deutschlandweit, in Berlin, glaube ich, in 11 Kinos. Also man kann es eigentlich nicht wirklich verpassen in der Stadt irgendwie, aber auch sonst deutschlandweit, ja.
Sehr gut. Also wer einen lustigen Abend haben will, ab in Hashtag
unbedingt.
Schwarze Schafe. Lieber Oliver, ich danke dir sehr.
Ich danke dir sehr, Rebecca.
Das war Folge 113 von Die Sucht zu sehen. Wir danken fürs Zuhören, freuen uns schon wieder auf unsere nächsten Gäste und natürlich auf Sie. Die Sucht zu sehen, alle 2 Wochen neu auf griesebach.com und überall, wo es Podcasts gibt.